Ihr Lieben, wir haben es fast geschafft. Der kalte und feuchte November ist bald vorbei und auch die depressiven Themen des November. Ja, wir haben das ja schon mal festgestellt. Der November ist nicht nur nass und kalt, er hat auch schwierige Themen. Die Reichspogromnacht am 9.11., der Volkstrauertag, der Buß- und Bettag, auch oft ernst begangen, und jetzt der Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, das sind schon alles schwierige Themen, und dann in der Kombination mit dem Wetter oft für viele Menschen nicht wirklich so der Lieblingsmonat. Und alle freuen sich, dass es bald Dezember ist, dass bald die Adventszeit kommt. Und doch ist es so ein wichtiger Monat. Und doch sind es so wichtige Themen, und gerade der heutige Sonntag, wo es um die Vergänglichkeit geht, um das Gedenken an Menschen, die gestorben sind und um die Reflexion auf die Ewigkeit, auf eine Perspektive, das sind wichtige Themen, mit denen wir es zu tun haben. Im heutigen Jahr wird unser Blick gelenkt am Ewigkeitssonntag auf etwas, was im Kern des Neuen Testamentes zu finden ist und worüber wir viel zu wenig sprechen, ich jedenfalls. Und zwar ist es die Wiederkunft von Jesus Christus. Die Wiederkunft von Jesus war in früheren Zeiten ganz oft Thema in der Verkündigung. Da wurde Angst gemacht, es gab so einen Slogan: Jesus kommt wieder, bist du bereit, mit dem erhobenen Zeigefinger? Es wurde Angst gemacht, es wurde Druck gemacht, es wurde viel darüber gesprochen. Und dann gab es Phasen und gibt es Phasen, wo das Thema der Wiederkunft von Jesus auf unsere Welt kaum Thema ist. Und ich vermute, wir sind eher bei dieser Schlagseite. Wenn ich mal meine Predigten der letzten 24 Jahren durchscanne, dann habe ich viel mehr über andere Dinge gepredigt, über den Sinn des Lebens und so. Das ist ja auch alles wichtig, aber die Bibel redet zentral davon, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wenn sie das tut, dann sollten wir auch uns dieses Thema immer mal wieder vor Augen führen, und unsere evangelische Kirche macht uns Mut, in diesem Jahr genau das zu tun. Ich möchte darüber heute sprechen, und zwar möchte ich gleich gerne kurz einige wenige Aussagen aus dem Neuen Testament nennen, damit wir mal sehen, wie breit das gestreut ist im Neuen Testament. Es ist eine durchgängige Überzeugung. Es gibt nicht nur einen Vers, wo das ein bisschen anklingt, sondern in der Breite des Neuen Testamentes wird von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Und dann möchte ich mit euch bedenken, was sagt die Bibel dazu und was hat das mit eurem Leben zu tun? Was hat die Wiederkunft Jesu mit deinem Leben zu tun? Denn es ist doch so, alles, was über Jesus erzählt wird, wird doch nicht einfach nur als Story erzählt, sondern weil es etwas mit deinem Leben zu tun hat. Jesus wird doch nicht einfach so geboren in Bethlehem, er wird für dich Mensch, er wird für dich geboren. Und sein Tod am Kreuz ist nicht einfach nur Pech oder so, sondern er stirbt für dich, für deine Schuld am Kreuz. Sein Tod hat etwas mit dir zu tun. Und 3 Tage später die Auferstehung, das ist nicht nur Jesu Privatsache und er hat Glück gehabt und er kommt wieder. Dass Jesus auferstanden ist, hat etwas mit deinem Leben zu tun. Dass Jesus in den Himmel zurück zum Vater zurückgekehrt ist, hat etwas mit deinem Leben zu tun. Und dass Jesus wiederkommen wird, hat etwas mit deinem Leben zu tun. Und das schauen wir uns an. Doch zunächst einige ausgewählte Texte dazu, dann auch der Predigtext, der heute vorgeschlagen ist. Wir gucken mal in die Himmelfahrtsgeschichte, in Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 12. Da geht es um die Himmelfahrt von Jesus, und ich lese das mal vor. Ihr könnt es gerne mitverfolgen. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Da geht es also um die Himmelfahrt. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, während er verschwand. Und sieh doch, da standen 2 weiß gekleidete Männer bei ihnen, die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Bei der Himmelfahrt wird den Jüngern versprochen, Jesus kommt wieder, sogar auf dieselbe Weise. Schauen wir eine Bibelstelle weiter. Was sagt Jesus selbst dazu? In Markus 13 und in den Parallelstellen dazu. Markus 13, die Rede über die letzte Zeit dieser Welt, da sagt Jesus in den Versen 26 und 27, dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Dann wird er die Engel ausschicken, um die Menschen zusammenzubringen, die von Gott erwählt sind. Aus allen vier Himmelsrichtungen kommen sie herbei. Vom äußersten Rand der Erde bis zum äußersten Rand des Himmels. Also Jesus spricht hier vom Menschensohn. Damit meint er sich selbst und er sagt genau das Gleiche. Der Menschensohn kommt auf den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und jetzt der Predigttext, der für den heutigen Sonntag von der Kirche vorgeschlagen ist, das ist 2. Petrus 3, die Verse 8 bis 13. Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert die Erfüllung seines Versprechens nicht hinaus, auch wenn einige es für eine Verzögerung halten. Sondern er hat Geduld mit euch. Er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle die Gelegenheit ergreifen, ihr Leben zu ändern. Aber der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb. Dann werden die Himmel im prasselnden Feuer vergehen. Die Gestirne werden in der Hitze zerschmelzen und die Erde mit allem, was auf ihr geschaffen wurde, wird nicht mehr da sein. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euch, das Leben, das ihr führt, muss geprägt sein von Heiligkeit. Und ihr müsst euren Glauben wirklich ausüben. Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt und versucht, sein Kommen zu beschleunigen. An diesem Tag werden die Himmel im Feuer vergehen und die Gestirne werden in der Gluthitze schmelzen. Doch dann erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit überall gegenwärtig sein. Soweit einige Texte, die einfach zeigen, in der Apostelgeschichte, in den Evangelien, in den Briefen wird von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Hier im 2. Petrus 3 gibt es ein Problem, nämlich die zweite, dritte Generation von Christen gab es schon, aber Jesus war noch nicht wiedergekommen. Ja, die dachten, Jesus geht weg und so zwei, drei Jahre später kommt er wieder. Nun waren schon einige Generationen gestorben und die Leute fragten sich ja, wo bleibt er denn? Ist das alles nur, waren das alles nur fromme Sprüche? Und da gab es eben dieser Spott, ach, der kommt doch eh nie wieder. Ja? Und hier geht Petrus dagegen und sagt, Gott hat einfach nur Geduld mit dieser Welt, darum ist er noch nicht da. Und wir nach 2000 Jahren, wir warten immer noch. Ja? Guter Freund von mir sagte neulich, Thorsten, das kannst du doch nicht ernsthaft noch glauben, dass der noch wiederkommt nach 2000 Jahren. Der lässt sich Zeit. Und mit dieser Problematik, dass Menschen warten, warten, warten und Jesus kommt nicht. Damit war der 2. Petrusbrief konfrontiert und darauf antwortet er auf diese Weise. So, ich möchte jetzt gerne das Thema anhand von drei Fragen besprechen. Erstens, wann kommt Jesus wieder? Zweitens, wie kommt Jesus wieder? Und drittens, wozu kommt Jesus wieder? Und was hat das mit unserem Leben zu tun? Erstens, wann kommt Jesus eigentlich wieder? Die erste Antwort ist ganz einfach, das wissen wir nicht. Und Jesus sagt auch, es gebührt euch nicht zu wissen, Tag oder Stunde zu kennen. Er sagt sogar, auch ich weiß es nicht, sondern nur der Vater in seiner Allwissenheit kennt diesen Tag. Ich, Jesus, kenne ihn nicht und ihr sollt ihn auch nicht wissen. Und ihr wisst ja, es gibt ja einige Kirchen und vor allem christliche Sekten, deren Kernkompetenz scheint es zu sein, genau diese Wiederkunft Jesu auszurechnen. Die Zeugen Jehovas sind da klassisch für. Die haben schon mehrfach die Wiederkunft Jesu berechnet. 1914 sollte es so gewesen sein. 1975 war so ein Datum und das war ja alles ein Flop. Wenn Christen meinen, die Wiederkunft Jesu berechnen zu können, dann haben sie nicht Jesus auf ihrer Seite. Ja, wir wissen es nicht. Und wir sollen es auch nicht wissen. Die Frage ist, warum sollen wir es nicht wissen? Da ist die Botschaft ganz einfach. Wir sollen bereit sein. Wir sollen warten. Die Wiederkunft Jesu soll in unserem Leben eine Rolle spielen. Ja, das kam auch eben im Wochenspruch vor, den Katrin Obermeier gelesen hat. Wir sollen bereit sein. Wir sollen warten. Wir sollen das als Thema in unserem Leben haben. Wenn Gott gesagt hätte, die Wiederkunft Jesu kommt in 3700 Jahren, ja, da würde sich keiner drauf ausrichten, da wäre keiner fokussiert auf die Wiederkunft Jesu. Aber wir sollen bereit sein. Wir sollen bereit sein. Und das ist auch ein Grund, warum die Offenbarung geschrieben wurde. In der Offenbarung, die ja für viele Menschen ein Problembuch ist, in der Offenbarung wird deshalb von der Wiederkunft Jesu gesprochen, weil die Menschen, die die Offenbarung gelesen haben, waren Menschen in der Verfolgung. Und dass sie warten, dass sie bereit sind, gibt ihnen Trost. Die Perspektive, bald kommt Jesus wieder. Ja, wir können uns schon darauf einrichten. Wir dürfen uns schon damit beschäftigen. Das macht Trost. Und wir haben nur Bereitschaft, wir warten nur, wenn wir diesen Termin nicht kennen, wenn wir es nicht wissen. Und es ist in der Kirchengeschichte immer so gewesen, wo Menschen in der Verfolgung leben, auch gegenwärtig. Da ist das Wissen und die Ahnung und die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu viel größer als in unserer Kultur, in unserem wohltemperierten Christentum. Also, wir wissen es nicht, wann Jesus wiederkommt, aber Jesus spricht gleichzeitig davon, dass es Anzeichen gibt, dass es auf die Wiederkunft Jesu zugeht. Jesus vergleicht die Wiederkunft, seine Wiederkunft und die Errichtung eines neuen Himmels, einer neuen Erde mit einer Geburt. Und alle, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht haben oder dabei waren, wissen wir, wodurch wird eine Geburt angezeigt? Durch Wehen. Irgendwann setzen Wehen ein, die Frequenz wird immer enger und dann irgendwann ist eben die Geburt da. Und dann sagt Jesus in den Endzeitreden, es gibt Anzeichen, dass das Ende nicht mehr sehr weit weg ist. Der Anfang der Wehen, so sagt Jesus. Und dann zählt er auf. Er sagt, es gibt Erdbeben, Naturkatastrophen, die Kriege verstärken sich, Hunger, Terror, all das verstärkt sich, Christenverfolgung global verstärkt sich, aber auch die Verkündigung des Evangeliums weltweit nimmt zu. Und dann sagt Jesus, erschreckt nicht, das ist erst der Anfang der Wehen. Ja, das ist erst der Anfang. Und jetzt kann man sagen, ja, wie weit sind wir denn schon? Meine Güte, wir haben Erdbeben, wir haben Tsunamis, wir haben viele Kriege. Das heißt, Jesus steht schon vor der Tür. Ich bin da vorsichtig. Weil vor 100 Jahren gab es genauso viele Kriege, genauso viele Naturkatastrophen. Wir wussten es nur nicht. Ja, durch die Medien, durchs Internet kriegen wir doch mit, wenn irgendwo ein Tsunami ist, wenn wieder ein Krieg ausgebrochen ist. Das wussten Menschen vor 80 Jahren nicht, vor 100 Jahren nicht. Ob das wirklich zugenommen hat, bin ich mir nicht sicher. Aber es gibt eine Entwicklung in der Weltgeschichte, die mir zeigt, dass da mehr Dynamik reinkommt. Und zwar ist es die Globalisierung. Die Globalisierung ist nicht böse und auch nicht gut, die Globalisierung ist einfach Fakt. Die Welt vernetzt sich, die Welt findet zueinander. Und es werden in diesen Reden von Jesus zwei Dinge genannt, die eine Globalisierung voraussetzen. Nämlich eine weltweite Christenverfolgung, die möglicherweise auch gesteuert wird, dass weltweit Christen verfolgt werden, aber auch, dass weltweit das Evangelium verkündet wird, durch Medien, durch Mission. Diese beiden Punkte, die setzen eine Infrastruktur der Globalisierung voraus und die haben wir. Und darum kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr ewig dauert, aber das kann natürlich noch dauern. Ich weiß es nicht und wir können es nicht berechnen und die Botschaft ist, seid bereit, wartet auf Jesus. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie kommt Jesus wieder? Ganz klar, er kommt nicht so wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal kam er als süßes kleines Baby in Bethlehem, klammheimlich in einem Stall, völlig harmlos. Das zweite Kommen von Jesus ist öffentlich. Er kommt mit Majestät und Herrlichkeit. Und wie wir uns das vorzustellen haben, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Die Bibel gebraucht dafür Bilder. Ein Bild ist zum Beispiel, dass die Engel mit Posaunen den wiederkommenden Jesus ankündigen. Oder dass er auf einer Wolke kommt. Das ist ja genauso wie bei der Himmelfahrt, dass Jesus von einer Wolke emporgehoben wird. Nun sind das wirklich Bilder. Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass Jesus sich auf eine Wolke gestellt hat und dann hochgefahren ist. Das ist nicht damit gemeint. Wenn in der Bibel von Wolken die Rede ist, dann bedeutet es einfach, dass Gott da ist, dass Gott erscheint. Und Jesus war plötzlich weg bei der Himmelfahrt. Er war aufgenommen worden in die Welt des Vaters. Und die Botschaft ist, er wird wiederkommen aus der Welt des Vaters. Ganz plötzlich wird er erscheinen. Klar ist, das ist dann nicht klammheimlich. Das ist dann öffentlich. Das ist dann weltweit klar. Da gibt es auch keine Diskussionen im Fernsehen. Na, war das Jesus Christus? Ist das vielleicht was anderes? Ja, wenn Jesus kommt, dann wissen alle Bescheid. Und Paulus sagt, wenn Jesus kommt, dann werden sich alle Knie beugen vor ihm und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Wenn er kommt, dann ist klar, er ist da. Alles andere können wir nicht wissen. Alles andere wird bildhaft ausgedrückt über die Art und Weise, wie Jesus kommt. Auf jeden Fall öffentlich, mit Macht, mit Majestät, mit Herrlichkeit. Und jetzt der dritte Punkt, wozu kommt Jesus wieder? Und das hat jetzt wirklich auch etwas mit meinem Leben, mit unserem Leben zu tun. Zentral, Jesus wird alles zurechtbringen. Er wird alles zurechtbringen. Er wird alles gut machen. Jesus wird Dinge beseitigen, die unser Leben und unsere Welt belasten. Er wird den Tod auslöschen. Er wird Schuld, Hass, Kriege, all das, was uns kaputt macht, all das wird Jesus beseitigen. Und Jesus bringt ein Geschenk mit. Wir haben von dem Geschenk heute in der Lesung gehört. Jesus hat ein großes Taschentuch dabei. Ein riesiges, großes Taschentuch und er wird deine Tränen trocknen. Stell dir das vor, Jesus kennt deine Tränen. Er weiß, warum du leidest, warum du weinst und er wird die Tränen dieser Welt trocknen. Er bringt Gerechtigkeit, er bringt Barmherzigkeit, er bringt Liebe, er bringt Frieden. Jesus möchte alles gut machen, darum kommt er wieder. Und die Offenbarung sagt, er schafft einen neuen Himmel, er erschafft eine neue Erde. Diese Welt darf heil werden, diese Welt darf neu werden, dein Leben darf neu werden, du darfst zur Ruhe kommen. Und wenn Jesus kommt, darfst du nach Hause finden. Jesus hat mal gesagt, ich gehe zum Vater und mache eine Wohnung für euch zurecht. Ja? Und wenn er wiederkommt, dann darfst du wissen im Glauben, ich werde die Wohnung beim himmlischen Vater beziehen. Und darum habe ich auch meine Predigt überschrieben. Jesus kommt wieder, was für ein Glück. Was für ein Glück, dass er wiederkommt, dass er all den Mist beseitigt und dass er Gutes im Gepäck hat. Ein Taschentuch, Freude, Liebe und Frieden. Jesus bringt alles zurecht. In diesem Wort Recht steckt auch Gerechtigkeit und es steckt auch das Wort Gericht in diesem Wort. Und das ist eine zentrale Überzeugung der Bibel, dass Jesus am Ende der Zeit die Menschheit richten wird. So ist es ja auch im Glaubensbekenntnis, dass wir beten, er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Man kann, wenn man über dieses letzte Weltgericht oder das jüngste Gericht oder wie auch immer man das nennen will, man kann da zwei Fehler machen. Der erste Fehler ist, man redet zu viel darüber. Auch das wurde früher in unserer Frömmigkeit getan. Es wurde viel über das Gericht geredet. Es wurde Angst gemacht. Menschen sind Christen geworden aus Angst vor dem Gericht. Und Das andere Extrem ist, man redet gar nicht darüber, weil es unangenehm ist, ja nicht schön. Ich würde lieber mit euch über was Schöneres reden, als jetzt über das jüngste Gericht. Aber, liebe Freunde, die Bibel spricht darüber und darum muss auch ich darüber sprechen und darum müsst ihr euch darüber Gedanken machen, was bedeutet das jüngste Gericht für euer Leben. Was kann man über das jüngste Gericht sagen? Drei Dinge. Erstens, Gott widerspricht dem Bösen. Gott lässt das Böse in dieser Welt, auch das Böse in deinem Leben, nicht unwidersprochen stehen, sondern er widerspricht dem Bösen und er setzt seine Gerechtigkeit durch. Das Zweite, und das ist übrigens eine Überzeugung aller Religionen, unser Leben, was wir heute führen, spielt eine Rolle auch über den Tod hinaus. Im Judentum, im Christentum, im Islam gibt es die Vorstellung des jüngsten Gerichtes. In den östlichen Religionen, dem Buddhismus, dem Hinduismus, gibt es andere Vorstellungen. Aber auch da ist klar, so wie du dein Leben heute führst, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen über den Tod hinaus. So wie du dein Leben führst, das ist nicht gleichgültig, sondern du bist verantwortlich für dein Reden, für dein Denken, für dein Tun, für die Ausrichtung. Du bist verantwortlich vor Gott. Und es gibt für mich einen Schlüsselvers über das Gericht, den sagt Paulus. In 2. Korinther 5, Vers 10 sagt Paulus, wir werden alle offenbar vor dem Richterstuhl Christi. Und ich finde, da steckt für mich eine schlechte Nachricht drin und eine gute. Wir werden alle offenbar, stell dir das vor, dass du am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du stirbst und du stehst vor ihm, wenn dein Leben aufgelegt ist und alles wird offenbar, was du in deinem Leben getan hast, was du geredet hast, was du gefühlt hast, was du gedacht hast. Alle Schatten, alle Abgründe, alle Brüche, alles wird offenbar. Und dann ist die Frage, passt dieser Mensch mit dieser Bilanz in die neue Welt Gottes? Und da ist die Bibel skeptisch. Die Bibel ist skeptisch, dass wir mit unserem Leben, mit unseren Schatten, mit unserer Finsternis, mit unserer Schuld, mit all dem wirklich in den Himmel passen. Da ist die Bibel skeptisch. Jetzt kommt aber das Positive an diesem Vers. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Da sitzt kein neutraler Richter. In unserer Welt ist es ja Gott sei Dank so, es gibt neutrale Richter und der Staatsanwalt vertritt den Staat, der Rechtsanwalt den Beschuldigten. Wir haben im jüngsten Gericht, dass der Richter identisch ist mit dem Anwalt. Ja? Jesus ist der, der unser Anwalt ist. Jesus ist der, der uns vertritt. Jesus ist der, der uns geworben hat, der uns liebt, der barmherzig ist. Es ist das Evangelium des Gerichtes, dass der Richter der Retter ist. Wir werden offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und darum sind wir eingeladen. Und darum lädt Kirche seit 2000 Jahren Menschen ein. Vertrau dich diesem Jesus an. Vertrau dich diesem Jesus an und dann kommst du durch das Gericht hindurch. Er hat deine Schuld getragen. Er hat deine Finsternis hell gemacht. Er hat deine Schuld weggenommen. Vertrau dich diesem Jesus an und du kommst durch dieses Gericht hindurch. Und was ist mit den anderen? Mit den anderen, die keine Christen sind, die Möglichkeit nicht hatten oder nicht haben wollten. Früher, ihr Lieben, hatte ich da eine ganz klare Meinung zu. Früher, so als Hardliner, so um die 20 rum, ne, da habe ich ganz klar gesagt, ja, wer kein Christ ist, der kommt in die Hölle. Punkt. Das habe ich auch meinen Mitschülern so gesagt, ne? Ich war nicht so beliebt. Und den Lehrern, ich habe gesagt, hören Sie mal, Herr Sohn, so, wenn Sie sich nicht bekehren, dann kommen sie in die Hölle. Ne? Und nach meinen Mitschülern und so. Also ne, ich habe ziemlich polarisiert, aber ich war davon überzeugt, das ist so. Wenn man nicht zu Jesus gehört, wenn man sich nicht bekehrt, dann kommt man im Gericht nicht durch, dann wird man aussortiert und kommt in die Hölle. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Es ist richtig, es gibt Texte, und das müssen wir so ehrlich sagen, es gibt Texte und es gibt nicht wenige Texte, die davon reden, dass es nicht nur Himmel gibt, dass es nicht nur Ewigkeit bei Gott gibt, sondern auch Ewigkeit ohne Gott. Ja? Im Mittelalter wurde das immer mit einer brennenden Hölle in Verbindung gebracht. Ich finde, ich verbinde mit diesem Ort der Gottesferne eher Kälte. Ne? Jesus redet davon und sagt, es ist ein Ort, wo Heulen und Zähneklappern ist. Zähneklappern, das ist, wenn ich friere, wenn da Eis ist, Kälte ist. Isolation, komplette Einsamkeit. Es gibt Texte in der Bibel, die davon sprechen, dass es das gibt. Aber es gibt auch etliche Texte, die von der Kreativität der Liebe Gottes reden. Dass in der Geschichte Israels Gott immer wieder Wege gefunden hat, wie er seine eigenen Ankündigungen des Gerichtes und der Vernichtung wieder umgeworfen hat. Und wie er kreative Wege gefunden hat, Menschen doch zu retten, Menschen doch zu helfen, Menschen doch durchzulieben. Und ich als Verkündiger des Evangeliums, ich habe keine Freiheit, hier zu sagen, Leute, das mit der ewigen Verlorenheit, das gibt es alles nicht, könnt ihr alles vergessen. Es steht geschrieben, aber ich als Verkündiger des Evangeliums habe die große Hoffnung, dass Gottes Liebe auch dann so kreativ ist, dass er Menschen retten kann und dass er Wege findet, Menschen zu sich zu ziehen, wo wir niemals sagen würden, nee, auf keinen Fall, die passen nicht in den Himmel. Gottes Liebe ist kreativ. Christina Brudereck, eine gute Freundin und Theologin, die hat ein interessantes Bild von der Hölle gebraucht. Sie hat gesagt, ja, es gibt die Hölle, aber die Hölle ist leer geliebt. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gehen würde, aber der Gedanke, es gibt diese Wirklichkeit der Verlorenheit, aber am Ende mag es sein, dass Gott die Hölle leer liebt, dass Gott es schafft, dass Gottes Liebe es schafft, dass Menschen zu ihm finden in seine neue Welt. Karl Barth, von dem ich sehr geprägt bin, Theologe aus der Schweiz, der hat gesagt, die Überzeugung dieser Allversöhnung, ne, also so nennt man dieses Wort, dass alle gerettet werden, diese Überzeugung darf niemals Gegenstand der Verkündigung sein, dass wir das hier verkündigen, aber unbedingt Gegenstand unserer Hoffnung. Und das mache ich auch. Ich hoffe und ich traue der Kreativität der Liebe Gottes ganz viel zu. Und es ist nicht unser Job, zu sagen, zu sortieren, die kommen in den Himmel, die kommen nicht in den Himmel. Es ist einfach nicht unser Job. Unsere Aufgabe ist es, zu Jesus einzuladen und zu sagen, wenn du dich Jesus Christus anvertraust, dann musst du dir keine Sorgen haben, dann wirst du freigesprochen im Gericht. Jesus einzuladen, das mache ich auch bei Trauerfeiern. Ja? Bei Trauerfeiern war es für mich lange Zeit ein Problem, wie mache ich das, wenn ich Menschen beerdigen muss, die keine Christen waren. Da kann ich doch gar nicht trösten. Doch, ich kann trösten. Ich kann immer sagen, wir befehlen einen verstorbenen Menschen der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes an. Ja? Und Gott macht das dann schon. Das ist nicht unser Job, die Welt einzuteilen. Unser Job, unser Auftrag ist es, zu Jesus einzuladen. Und hier habe ich einen Text gefunden, der mich schon lange, lange prägt von Luther, wie er sich das so mit dem Gericht vorstellt. Und ihr kennt ihn vielleicht, Mein Glaube heißt er. Ich will ihn mal vorlesen. Der ist so tröstlich und er ist auch mein Glaube. Da sagt Luther, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich geworden, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater, Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb für ihn, lass ihn durchschlupfen, das soll mein Glaube sein. Ein wunderbarer Text. Man könnte noch viel mehr sagen, aber ich komme zum Schluss. Jesus kommt wieder, was für ein Glück. Das heißt, unsere Welt geht keiner Katastrophe entgegen, keinem Weltuntergang, sondern einem Ziel. Dass Jesus wiederkommt, dass er diese Welt zurechtbringt, dass er dein Leben zur Vollendung bringt. Dass du nach Hause kommen kannst. Und darum mache ich uns Mut an diesem besonderen Tag, an diesem Tag, wo wir der Verstorbenen gedenken, dass wir uns ausrichten auf dieses große Ziel, dass wir bereit sind für Jesus, dass wir uns auf ihn freuen, dass wir auf ihn warten und dann auch darüber glücklich werden. Amen.